Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
In dieser Woche hat sich auf der weltpolitischen Bühne einiges getan und leider wenig Gutes. Ob und wie sich der verschärfte Konflikt zwischen Israel und dem Iran auf den Schiffsverkehr an der Straße von Hormuz auswirken wird, ist derzeit nicht absehbar. Auf diplomatischer Ebene jedenfalls ist man sehr um Deeskalation bemüht. Trotz aller Schreckmomente agiert die Logistikbranche weiter nach dem Motto Keep Calm and Carry On, so wie es zum Beispiel Rhenus tut. Der Logistikdienstleister aus Holzwickede treibt derzeit seine Stückgutpläne voran. Über was Landverkehrschef Thilo Streck mit unserem Kollegen Lutz Launroth gesprochen hat, das ist gleich unser Thema. Außerdem reden wir über die Investitionsstrategie der Thielemann Group, über den neuen Kostensenkungsansatz von DHL Freight und über die anscheinend Neverending Story bei den CO2-Grenzwerten für Lkw. Und wir werden was Neues vorstellen,
ja,
Sven.
Da freue ich mich drauf. Das wird richtig großartig werden,
Robert. Super. Schauen wir mal. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Ja, und ich bin, wie du es gesagt hast, Sven Benür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, also die Welt ist ziemlich atemlos in die Woche gehetzt, nachdem der Iran zum ersten Mal Israel direkt attackiert hat, um, wie es ja so martialisch heißt, Rache zu nehmen. Das aber könnte weitere Aktionen Israels provozieren, was wiederum den Iran veranlassen könnte, naja, und so weiter und so fort. Also hoffentlich setzt sich diese Spirale nicht in Gang. Auf jeden Fall ist dieser Konflikt, so er nicht beigelegt wird, brandgefährlich, weil er möglicherweise dazu führt, dass die Welt von den immer noch benötigten Ölreserven des Nahen Ostens abgeschnitten werden könnte. Und dass das iranische Regime da auch wenig Grenzen kennt, hat ja die Kaperung der MSC Arias gezeigt. Aber vielleicht kommt es ja doch nicht so weit und die Krise geht vorüber ohne ernsthafte Folgen. Darum lass uns mal von der Weltbühne wieder zurück nach Deutschland zurückkehren und zwar nach Holzwickede zu Rhenus, hat es ja auch schon angedeutet. Unser Kollege Lutz Launroth hat sich ja mit dem Thilo Streck getroffen und er hat mit ihm gesprochen über das Stückgutgeschäft. Worum ging es denn dabei genau?
Ja, Ausgangspunkt war, dass sich Rhenus entschieden hat, von der Stückgutkooperation Cargoline zu NG Network zu wechseln. Diese Kooperation ist ja aus der früheren System Alliance hervorgegangen, zu deren Gründungsmitgliedern Rhenus gehörte. Die Wege von System Alliance und Rhenus hatten sich 2018 getrennt und laut Streck lag das daran, dass die Zusammenarbeit untereinander einfach zu unverbindlich geregelt war und daher sei es mit der Planbarkeit für die Beteiligten nicht so weit her gewesen.
Ja, das hat sich aber doch jetzt ganz schön geändert. Die verbliebenen vier Gesellschafter, das sind ja Hellmann, Zufall Logistics, Gebrüder Weiß und Strecktransport, die haben das Regelwerk und die Rahmenbedingungen von Grund auf überarbeitet, war wohl auch nötig, ne? Und nach außen wurde Anfang 2023 das Ganze auch mit der Umbenennung von System Alliance in NG Network signalisiert. Für Thilo Streck wurde das Modell wieder interessant, weil sich die Gesellschafter ganz klar dazu bekannt haben, in das Geschäftsmodell Stückgut zu investieren. Das haben sie ja vor allem durch passende Zukäufe unter Beweis gestellt.
Für Cargoline ist das natürlich bitter, denn Rhenus zählt ja schon zu den bedeutenden Playern in dem Markt. Aber es passte halt einfach auf Dauer nicht. Zum einen wollte Rhenus perspektivisch alle Mengen in das Netzwerk einsteuern, aber nicht alle Partner waren in der Lage, das Aufkommen auch zu distribuieren. Also wurden rund 2/3 der Rhenus-Stückgutmengen während dieser Zeit doch wieder über Partner von NG Network abgewickelt.
Ja, also ist ja auch dann kein Wunder, dass da der Gedanke reifte, wieder komplett zurückzuwechseln. Zumal die ganze Konstellation jetzt auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Statt für 12 Monate, wie bei der System Alliance, haben sich die Gesellschafter für 5 Jahre verpflichtet. Und NG Network soll sich laut dessen Geschäftsführer Stefan Opel zu einem Primärnetzwerk wandeln. Das also Opel hat natürlich auch ehrgeizige Ziele. In den kommenden 3 Jahren soll das Netz nämlich so weit sein, dass die Gesellschafter, alle Gesellschafter, nahezu 100% ihrer Mengen darüber abwickeln können. Bisher speisen die irgendwo so zwischen 65% und 75% ihrer Mengen in die Kooperation ein.
In der Tat eine interessante Entwicklung. Und wer noch mehr dazu wissen will, dem empfehle ich an dieser Stelle einfach mal einen Blick in die aktuelle DVZ.
Ist lesenswert.
Absolut. In der konnte man übrigens in dieser Woche auf der Titelseite ein Thema lesen, das viele Frachtführer und Transporteure gehörig aufgeregt hat. Im Mittelpunkt stand dabei DHL Freight und ebenfalls das Segment Stückgut. Worum es dabei geht, darüber reden wir nach einer kleinen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, da sind wir dann auch schon wieder. Und Robert, du hast es ja nur angedeutet, aber DHL Freight hat eine Menge Fuhrunternehmer verärgert, vornehmlich die, die für das Unternehmen unterwegs sind. Denen flatterte nämlich ein Rundschreiben von DHL Freight ins Haus und in dem hieß es, man bitte um Verständnis, dass man die Frachtraten mit Wirkung zum 11. März 2024 um 5% reduzieren werde. Das betrifft dann die Frachtraten im Netzwerkliniengeschäft, also die Stückgut Hauptläufe.
In der Begründung heißt es ja, dass DHL Freight damit angesichts eines sinkenden Transportaufkommens sicherstellen könne, die Fahrzeuge der Partner so lange wie möglich weiter im Einsatz zu halten. Tja, das muss man mal in der Bedeutung ein bisschen sacken lassen.
Ja, das stimmt.
Der Branchenverband BGL hat die betreffende Passage öffentlich gemacht und auf LinkedIn gab es auch eine Reihe von bitteren bis galligen Kommentaren dazu. Der BGL geht übrigens davon aus, dass vor allem die kleinen und mittelständischen Transportpartner mit um die 30 Fahrzeuge von der Freight angesprochen wurden. Also gerade diejenigen, bei denen man den Verlust kompensieren kann.
Ja, da bin ich also wirklich mal gespannt, wie es weitergeht. Und beim nächsten Quartalsbericht von DHL, da schaue ich mir die Zahlen mal wirklich etwas näher an. Aber lass uns mal DHL Freight verlassen, ist ja doch ein bisschen traurig. Wechseln wir mal zu den Plänen der Thielemann Group. Die können wir mal unter die Lupe nehmen. Der Mittelständler hat ja einiges vor.
Richtig, Sven. Das Unternehmen aus Mönchengladbach wird in dem neuen Gewerbegebiet Fusion Cologne in der Nähe des Nieler Hafens eine beachtlich große doppelstöckige Logistikimmobilie errichten. Der Startschuss für das 140 Millionen Euro Projekt ist gefallen und jetzt entstehen in den kommenden 2 Jahren auf dem 10 Hektar großen Gelände 2 Lagerhallen mit zusammen 90.000 Quadratmetern überdachter Fläche.
Ja, eine davon ist übrigens ausschließlich für den Werkzeughersteller Makita vorgesehen. Die andere wird zusammen mit der HGK, das ist ja die Häfen- und Güterverkehr Köln AG, gebaut und soll als Multi-User-Anlage dienen. Also was ich an dem Konzept wirklich spannend finde, die Thielemann-Tochter Rechtlogistik übernimmt die Kontraktlogistik für das E-Commerce-Geschäft von Makita und natürlich auch so Value-Added-Services wie Vor- und Endmontage oder das Customizing. Und das heißt ja nichts anderes, als dass Recht ein Rundum-Paket inklusive maßgeschneiderter Immobilie bei Makita anbieten konnte. Und das ist ein ziemlicher Vorteil in Zeiten, in denen aufgrund mangelnder Flächen nicht mehr allzu viele Neubauten errichtet werden können.
Auf der anderen Seite konnte Thielemann bei den Banken wohl auch ein solides Nutzungs- und Ertragsmodell vorlegen, denn die für das Projekt benötigten 140 Millionen Euro dürfte der Mittelständler nicht so einfach aufgebracht haben, zumal Navid Thielemann noch so einige Pläne für dieses und nächstes Jahr hegt.
Richtig.
So sollen 2024, also noch dieses Jahr, gleich 2 weitere Grundstücke in Nordrhein-Westfalen erschlossen werden und in 2025 soll ein zweiter Standort in Bayern folgen. Naja, ich glaube, wir behalten das mal im Auge, oder?
Ja, richtig, Robert. Und während wir das tun, können wir ja mal ein wenig über die jüngste Entwicklung beim Thema CO2-Emissionen der Lkw sprechen, nach einer kleinen Pause.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Da sind wir wieder und jetzt geht es um die CO2-Grenzwerte, die gerade erst von der EU verabschiedet wurden, die aber schon wieder überarbeitet werden sollen. Ganz ehrlich, das klingt schon ein wenig seltsam alles.
Ja, richtig, aber so wurde es beschlossen. Wir hatten uns ja vor einiger Zeit schon mal darüber gewundert, aber ich glaube, es ist tatsächlich notwendig, denn die momentane Regelung, die ist ja nun wirklich sehr restriktiv. Da zählt nämlich nur das, was am Ende aus dem Auspuff kommt. Das wird dann auch so nett mit dem Begriff Tailpipe-Ansatz umschrieben. schränkt aber die möglichen Wege hin zu einem klimaschonenden und im besten Falle sogar klimaneutralen Transport erheblich ein.
Ganz klar, wenn nur noch ganz wenig oder gar kein CO2 vom LKW ausgestoßen werden darf, dann bleiben zum Schluss nur noch der E-LKW, der Brennstoffzellentruck oder der ziemlich ineffiziente Wasserstoffverbrenner übrig. Und damit allein sind die Herausforderungen im Transport nicht zu stemmen. Immerhin soll ja bis zum Jahr 2040 der CO2-Ausstoß der in der EU zugelassene LKW um 90% unter dem Wert von 2019 liegen.
Ja, da haben wohl einige kluge Köpfe geahnt, was da so kommen wird. Und genau deshalb wurde in dem neuen Gesetz auch die Möglichkeit einer Revision im Jahr 2027 vorgesehen. Und damit das klappt, soll die EU-Kommission bis Mitte 2025 geprüft haben, wie schwere Nutzfahrzeuge zugelassen werden können, die ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen fahren. Dabei geht es dann allerdings auch um die Frage, ob diese Treibstoffe über einen sogenannten Carbon Correction Faktor bei den CO2-Flottengrenzwerten, welche die Lkw-Hersteller erreichen müssen, angerechnet werden können. Allerdings, so richtig rechtlich verbindlich ist ja dieser Prüfauftrag nicht. Es handelt sich um einen sogenannten Erwägungsgrund, der dem Gesetzestext im allerletzten Moment noch zugefügt wurde.
Aber die Kommission hat auch zugesagt, dass sie diesem Auftrag nachkommen will. Grundlage für die Anrechnung der E-Fuels oder auch biogenen Kraftstoffe wäre eine neue Berechnungsmethode, bei der die Emissionen von der Energiequelle bis zum Rad erfasst und berücksichtigt werden. Diese Idee wird sowohl vom EU-Ministerrat als auch vom Europäischen Parlament unterstützt und möglicherweise wird eine Novelle des Gesetzes bereits unmittelbar nach der anstehenden Europawahl in Angriff genommen. Das ist doch mal was.
Ja, möglicherweise kommt es so und das könnte einen alternativen Pfad in die emissionsfreie oder zumindest emissionsarme Zukunft eröffnen. Aber all das braucht natürlich seine Zeit.
Ja.
Ne? Und da müssen wir halt ein bisschen abwarten. Aber an dieser Stelle möchte ich auch zu etwas völlig anderem kommen. Denn wir können ja ein neues Baby in der Podcast-Familie der DVZ begrüßen.
Nee, ach was.
Doch, wirklich. Denn unsere Kollegin Amelie Bauer, die hat nämlich gestern die erste Folge von Arbeitswelt veröffentlicht.
Oh, das klingt spannend. Worum geht's? Ich würde mal vermuten, um Human Resources Themen.
Ja, das ist ja schon fast ein Volltreffer. Ne? Das liegt ja auch im Namen drin. Aber tatsächlich geht Arbeitswelt über das, was personalverantwortliche Menschen und Rekruter wissen sollten, hinaus. Es geht vielmehr um das gesamte Themenspektrum rund um Mensch und Logistik. Amelies erster Gast war deshalb auch nicht Personalchefin X oder Recruiter Y, sondern Paul von Preußen, der Gründer und Geschäftsführer von Digital Aid, einer Plattform für die sogenannten Digital Natives. Und der hat zum Beispiel eine ziemlich klare Vorstellung zum Thema Jahresgespräche. Hören wir mal rein.
Wir als junge Generation sind es gewöhnt, dass wir instant, also jederzeit und relativ schnell Feedback bekommen. Auch da wieder spielt das Thema Social Media eine große Rolle. Und wir sehen da, ich poste was, kriege direkt ein Like oder Dislike, Kommentare, was auch immer. Aber wenn ich dann in einem Unternehmen bin, da muss ich dann ein Jahr warten aufs Jahresgespräch, im schlimmsten Fall, um da dann irgendwie mal ein Feedback von meiner Führungskraft zu bekommen. Ich sag, schaff die Jahresgespräche ab. Lieber 60 mal eine Minute Feedback als einmal 60 Minuten Feedback.
Interessant, ja, was er da so sagt. Aber du hast recht, Sven, das ist es ist ein außergewöhnlicher Einstieg, finde ich irgendwie. Ich schätze mal, dass es um die Generation Z gegangen ist und wie Logistikunternehmen diese gewinnen und dann natürlich mindestens genauso wichtig auch an sich binden können, ja?
Ja, richtig. Also die beiden unterhalten sich ja auch über die Vorurteile, die gepflegt werden, denn oft heißt es ja, die Generation Z oder Generation Z sei faul, wohlstandsverwöhnt, illoyal und habe unrealistische Anforderungen an potenzielle Arbeitgeber. Da habe ich nun eine andere Sicht der Dinge kennengelernt.
Ja, das klingt, als sollte man da mal unbedingt reinhören. Den Link zu dem Podcast Arbeitswelt ist in den Shownotes zu finden. Tja, und wie man übrigens seine Angestellten nicht behandeln sollte, ganz egal, welcher Generation sie nun angehören, ja. Das hat ja der Transportunternehmer Lukasz Mazur, Chef der gleichnamigen polnischen Unternehmensgruppe, wohl mal wieder demonstriert, wie es heißt. Masur, dessen dubiose Geschäftspraktiken im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geriet, das war der Fall Gräfenhausen, soll einen seiner Fahrer in seinem LKW mit Pfefferspray attackiert haben. Der hatte nämlich einen Vertrag mit Masur gekündigt, weil er über Monate hinweg nicht bezahlt wurde und ist einfach auf dem Parkplatz geblieben. Also soweit der mutmaßliche Vorgang.
Ja, also Masur soll ja in einer Nacht- und Nebelaktion über 1000 Kilometer gefahren sein, um den LKW wieder in Besitz zu nehmen. Der Fahrer hat sich natürlich gewehrt, das kann ich also auch durchaus verstehen. Und schließlich ist dann auch die Polizei angerückt und hat beide erstmal verhaftet. Ja, wie ist weitergegangen? Masur musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen in vierstelliger Höhe und ist dann auch wieder abgezogen. Und der Fahrer entgegen wurde ohne Auflagen freigelassen, da er über sein Handy Zeugen zugeschaltet hatte.
Da, also das Ganze wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben. Der Masur-LKW war nämlich wohl im Auftrag des Transportdienstleisters von Aldi Süd unterwegs. Und das, obwohl der Discounter nach eigenen Aussagen ja seinen Dienstleistern bereits verboten hatte, mit den Unternehmen Agmas und Lukmas zusammenzuarbeiten.
Tja, ob Masur aber künftig von seinen rabiaten Methoden Abstand nehmen wird, das muss ich wohl erstmal zeigen. Ne? Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch schon am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Und falls Sie es nicht schon getan haben, können Sie ja diesen Podcast und auch alle anderen Podcasts, die wir ja mittlerweile rausbringen, auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Für Fragen, Anregungen oder Kommentare sind wir natürlich auch offen, das hören wir gerne. Das können Sie dann schicken an redaktion@dvz.de. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche am Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss Sven Benühr
und Robert Kümmerlen.